Bei mir hat es auch schon sehr viel damit zu tun gehabt, dass mein Datingverhalten schon emotional unavailable guys davor war. Und natürlich triggern die meine Verlustangst mehr als Typen, die verlässlich, stabil und einfach da sind.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Liebe, Sex, Dating oder irgendwas anderes, ihr könnt uns immer fragen und uns auf
couchgeflüster.vienna schreiben.
Wir lesen natürlich alle Nachrichten und versuchen die dann in Folgen wie dieser zu verpacken und zu beantworten. Und uns hat ein Lauschi geschrieben. Liebe Leonie, liebe Sina, zuerst einmal danke für euren Podcast. Ich höre euch seit Jahren und fühle mich oft sehr verstanden.
Schön. Ja, seit Jahren darf man die begleiten. Es freut uns immer voll. Sowas freut uns richtig.
Ja, das ist schon einfach ein voller arge Vertrauensbeweis.
Total.
Ja. Ich schreibe euch, weil ich gerade in einer sehr schönen Beziehung bin und eigentlich glücklich sein müsste. Gleichzeitig kämpfe ich aber immer wieder mit Ängsten aus meiner Vergangenheit. Meine letzte Beziehung war emotional extrem belastend. Es ging viel um Manipulation, Schuldumkehr, Liebesentzug und emotionale Unsicherheit. Ich war damals sehr verunsichert, hatte starke Verlustängste und habe vieles mit mir machen lassen. Streit endete oft damit, dass ich mich entschuldigte, obwohl ich gar nichts falsch gemacht hatte. Oh, das kommt mir sehr bekannt vor.
Mhm.
Einfach weil ich die Distanz und das Schweigen nicht ausgehalten habe. Ich habe irgendwie einen kleinen Flashback hier. Teilweise hat er mich tagelang wegen Kleinigkeiten angeschwiegen oder ist einfach nicht nach Hause gekommen.
Wow, okay.
Diese Beziehung hatte leider sehr toxische Züge und ich könnte euch hunderte Beispiele dafür auch nennen. Aber das würde hier den Rahmen sprengen. Auch körperlich habe ich mich oft ungeliebt gefühlt. Meine Bedürfnisse waren ihm egal. Ich habe ständig gegeben und kaum was zurückbekommen. Rückblickend merke ich erst, wie sehr diese Beziehung mein Selbstwertgefühl zerstört hat. Das kann ich mir vorstellen. Irgendwann lernte ich aber dann einen Arbeitskollegen näher kennen. Er schenkte mir die Aufmerksamkeit und hörte einfach nur zu. Durch ein Fremdgehen konnte ich mich schlussendlich von meinem Ex lösen. Und ja, ich bin absolut nicht stolz darauf. Heute bin ich seit 6 Monaten mit einem unglaublich liebevollen Menschen zusammen. Klammer, es ist nicht der Arbeitskollege. Klammer zu. Er ist emotional verfügbar, verständnisvoll. Wir reden über alles und ich fühle mich das erste Mal so richtig gesehen. Beziehungsweise der Sex ist auch unglaublich gut. Da ist das einzige Emoji gesetzt worden. Finde ich irgendwie süß. Aber genau das macht mir Angst. Ich merke, dass ich es gewohnt bin, dass Liebe sich schwierig anfühlt. Sobald ich mich wirklich fallen lasse, kommen Verlustängste, Misstrauen und die Angst hoch, wieder verletzt zu werden. Denn in meinen früheren Beziehungen wurde ich auch jedes Mal betrogen. Besonders schwierig ist für mich, dass mein jetziger Partner früher selbst untreu war. Obwohl wir offen darüber sprechen und er mir Sicherheit gibt, triggert mich dieses Thema extrem. Die Verlustangst ist teilweise so intensiv, dass ich mit einem schlimmen Druck in der Brust verspüre. Vor kurzem war ich deshalb bei einem Coaching. Da war ich auch in der Ex-Beziehung schon und es hat mir damals sehr geholfen. Dort sagte man mir in Bezug auf das Betrügen meines jetzigen Partners, solche Menschen ändern sich nicht. Er ist halt ein typischer Fremdgeher.
Hm?
Seitdem kreisen diese Worte ständig in meinem Kopf und machen mich wahnsinnig unsicher. Eigentlich wollte ich beim Coaching nur über meine Verlustangst reden und diese aufarbeiten und nicht so etwas hören. Ich frage mich, wie lerne ich mich in einer gesunden Beziehung sicher zu fühlen? Wie schaffe ich es aus alten Verletzungen nicht ständig, die auf die Gegenwart zu übertragen? Wie schaffe ich den Gedanken, was ist, wenn eine bessere findet, loszulassen? Und wie lernt man, Liebe eigentlich anzunehmen, ohne permanent Angst zu haben? Danke fürs Zuhören.
Jetzt weiß ich, was du gemeint hast mit zur ersten Frage. Kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, Sina? Okay, 2 Dinge. Ja. Erstens mal, wir haben vor einiger Zeit eine Folge gemacht, warum Menschen fremdgegangen sind. Da haben wir eine Umfrage gemacht auf unserem Account.
Cheers to that. Das war, glaube ich, die, wo wir am meisten Hate bekommen haben.
Hate würde ich gar nicht sagen. Wir trinken nämlich gerade alkoholfreien Prosecco.
Also eine von uns.
Mhm. haben wir relativ viel Kritik bekommen. Und ich verstehe die Kritik voll, weil ich glaube, gerade wenn man in so einer Situation ist, man ist betrogen worden, man hört sich diese Folge an, wo ich mich schon gefragt habe, wenn du, naja gut, es macht natürlich Sinn, wenn wir die Folge so nennen, warum sind Menschen fremdgegangen und man möchte es irgendwie wissen. Aber irgendwie habe ich das fast ein bisschen masochistisch gefunden, wenn ich gerade so in so einer Phase bin, wo ich mit so einer Erfahrung irgendwie umgehen lernen muss, mir so eine Folge anzuhören. Leute, tut es vielleicht nicht. Wenn euch das so krass triggert, ist das vielleicht nicht der Moment, sich so eine Folge anzuhören.
Vor allem, man hört nur das, was man hören will.
Das ist leider auch wahr, weil ich habe mir die Folge dann nur mal angehört und ich habe mir gedacht, ich bin ja selber mal betrogen worden. Ich kenne dieses Gefühl und es hat in mir...
Was soll ich das sagen?
Eben du.
Was ist mit der zweiten Freundin? Der zweiten Freundin und dem Date?
Leonie war nicht alleine in ihrer Beziehung mit ihrem Partner, sondern da hat es nur einen gegeben. Also und wir kennen diese Gefühle. Oh Gott, ja, wir kennen diese Gefühle sehr gut. Wir kennen sie wirklich. Und es gibt nichts irgendwie, ich finde da keine Entschuldigungen fürs Betrügen. Ich weiß nicht, ist das so rübergekommen, als ob wir da irgendwie Entschuldigungen finden wollen? Wir wollten Gründe wissen.
Ja, und ich glaube, dass wir aufhören müssen, die Welt als schwarz-weiß wahrzunehmen. Es ist nicht immer alles schlecht, was wir als moralisch schlechter deklarieren. Es ist aber auch nicht alles gut. Also so im Sinne von jemand zum Beispiel, der mit 18, und da gab es einige Nachrichten davon, mit 18 einen Fehltritt in seinem Leben gemacht hat und sich dadurch aber weiterentwickelt hat als Mensch. Ja, er hat Fehler gemacht, aber oh, Spoiler, wir sind Menschen, wir werden unser ganzes Scheißleben Fehler machen.
Und wir kriegen auch wahnsinnig viele Nachrichten von Menschen, die in toxischen Beziehungen feststecken, fast, also stecken fest, kommen da auch irgendwie selber gar nicht raus und wo uns dann auch die Mädels oft schreiben, erst durch das, dass ich wen anderen gefunden habe, der mir da so ein bisschen raus, der mir raushilft, weil er mir das Positivbeispiel zeigt, wie es anders geht. Oh ja, ich bin nun leider fremdgegangen, ich habe dann auch die toxische Beziehung beendet, aber... Es ist nicht immer Fremdgehen gleich Fremdgehen, erstens mal. Und das möchte ich nämlich auch in Bezug auf diese Nachricht sagen. Ja. Ich finde diese Aussage, mit der ist ein notorischer Fremdgeher, fast ein bisschen fahrlässig in einem
Aber
Coaching.
Aber es ist auch ein Coaching.
Ich wollte gerade sagen, die Leonie hat sicher eine Meinung zum Thema Coaching.
Also, ich bin ja kein Verfechter davon. Also, was ich momentan alles Coach nennen darf, ist ja fast schon ein Verbrechen an der Menschheit. Ich muss ehrlich sagen, wenn du ein Thema hast, wie zum Beispiel Verlustängste, wo viel dahinter steckt, würde ich jetzt, ich verstehe, warum man den Weg geht, man hat da vielleicht eine positive Erfahrung mit dem Coaching mal gemacht, aber diese Menschen haben meistens nicht die Ausbildung dazu, mit solchen heiklen Themen auch, ich sage jetzt mal, ehrfürchtig auch ein bisschen umzugehen. Mhm. Also ich würde da eher auf eine psychologische Betreuung, also wirklich mit einem Psychologiestudium dahinter, also sei es wie auch immer, oder halt eine psychotherapeutische Ausbildung gehen. Und sogar da gibt es Leute, die sich absolut im Ton vergreifen, weil das ist absolut nicht in Ordnung. Und ich glaube, dass dieses Coaching leider...
Das hat ja was in ihr ausgelöst. Eigentlich so eher das Gefühl von, ich würde es gar nicht hören, das stimmt eigentlich auch gar nicht. Also
ja, vor allem, es steht dieser Person nicht zu, das zu sagen. Und ich glaube, das war ja auch nicht das Thema. Und ich glaube, dass die Person da vielleicht auch ihre Kompetenz ein bisschen überschätzt hat, weil das ist vielleicht deine eigene Meinung, aber das hat nichts in dem Raum, den du für einen Klienten, in dem Fall Klientin, halten musst zu tun, sondern da muss man einfach schauen, okay, an welchem Thema möchte diese Person arbeiten.
Ja, voll. Ist vielleicht nicht das ideale Setting, wo sie diese Themen bespricht, aber ja, schau dir das halt mal an, Lauschi.
Coaching ist kein geschützter Begriff, diese Menschen, ich kann mich jetzt Coach nennen.
Das ist kein geschützter Begriff?
Nein.
Okay. Man kann einfach sagen, ich bin jetzt Coach für XY.
Du kannst dich jetzt Coach nennen. Du kannst jetzt sagen, du bist Coach für XY. Du machst Coaching für Mamas. Das ist absolut in Ordnung, in Theorie. Aber was ist, wir kriegen auch super viele Anfragen von den verschiedensten Coaches da draußen.
Sehr viele.
Was heißt, ich bin halt da, also,
dein Postfach quillt über, ja.
Ja, und ich sag, wenn da keine fundierte Ausbildung dahinter ist, nur weil man eine eigene Lebenserfahrung gehabt hat, hat man trotzdem nicht man kann da nicht mit dem Thema, nur weil man das selber erfahren hat, hausieren gehen. Natürlich kannst du in gewissen TED-Talks, in einem gewissen Setting deine Erfahrungswerte mitgeben, aber das Individuum kann das ja nicht eins zu eins umsetzen. Aber gehen wir mal zu unserem Lausche zurück. Das mit der gesunden Beziehung, sich wieder sicher zu fühlen, ist, glaube ich, ein Thema, mit dem viele Menschen da draußen strugglen.
Inklusive mir. Ich habe in meiner Beziehung, wie ich meinen Verlobten kennengelernt habe, war ich auch gerade in einer Phase, in der ich erstens mal sehr glücklich mit dem Single-Leben war und eigentlich gar nicht so auf der Suche nach einer Beziehung, weil ich irgendwie immer das Gefühl gehabt habe, Beziehungen lösen in mir Beklemmung, Unsicherheiten und all diese Dinge aus. Ich kann mich nie fallen lassen. Ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich muss da performen und irgendwas sein. Und ich habe halt schon gemerkt, mein Verlobter war damals sehr, der hat auch sehr viel zugehört und war sehr, einfach der war da und der hat mir Sicherheit vermittelt, einfach nur indem, dass er anwesend war, dass er, weiß ich nicht, zu vereinbarten Dates auch wirklich gekommen ist, mich eingebunden hat in sein Leben und ich da Teil davon war. Und ich habe dann auch am Anfang eben durch diese Sicherheit irgendwie, das hat mich so auch nochmal so verunsichert, weil ich immer der Meinung war, aber Liebe muss doch so ausschauen. Liebe ist doch immer so ein bisschen die Unsicherheit, die Eifersucht, das Drama. Und auch bis ich das in meinem Kopf, diese Glaubenssätze, die ich halt gehabt habe, bis die mal revidiert worden, weil er mir jeden Tag bewiesen hat, dass es anders geht und das auch heute noch tut. Das hat wirklich eine Zeit gebraucht, bis ich mich richtig fallen habe lassen. Und ich sage mal so, es waren gut 3 Jahre.
Es war eine Zeit. Hoffnung, ne?
Nein, es ist ein Prozess gewesen.
Es ist lange. Aber ich glaube, die Leute glauben ganz oft, und ich glaube, deswegen funktioniert für viele dieses Coaching-System auch ein bisschen so, dieses Schnelllösung. Weil dieses Coaching baut ja darauf auf, in XY 8 Wochen bist du ein anderer Mensch, in XY-Treffen kann ich dich zu dem Menschen, also bla bla bla. Und diese schnelle Lösungen funktionieren aber auch nicht nachhaltig. Und das sieht man ja bei dir gerade so gut, dass dieses 3 Jahre einfach gebraucht hat, bis du dieses Sicherheitsgefühl hattest.
Ich glaube gar nicht, dass ich das beschleunigen hätte können irgendwie. Nein. Das war einfach so eben andere Erfahrungen machen. Und meine erste Beziehung war eben auch so, ich bin auch dann betrogen worden und es war ein schlimmer Heartbreak, der mich sehr, sehr, sehr viele Jahre durchaus geprägt hat. Definitiv bis ins Erwachsenenalter. Mhm. Also wir waren als Teenager da zusammen, also ich sag mal so mit 18, 19. Mhm. Und es hat mich sehr, sehr, sehr lange beschäftigt. Ich habe wirklich lange gebraucht, da loszulassen und auch mal, also wirklich mal abzuschließen mit dem, weil ich da irgendwie out of the blue mit diesem Beziehungsende konfrontiert wurde. Und so, hey, ich habe jetzt wen anderen und tschüss. Und das war einfach, natürlich ist das eine traumatisierende, keine schöne Erfahrung, aber ich kann nur sagen, Zeit und Vertrauen und die richtige Person können da schon sehr viel bewirken. Und ich glaube, das Wichtige ist erstens mal, dass man nicht unbedingt die Dinge in den Verantwortungsbereich vom Partner legt, wenn man solche Probleme hat. Ich glaube, psychologische Hilfe ist in solchen Fällen immer Gold wert. Aber auch zu sagen, aber er beweist mir jeden Tag dadurch, dass er da ist, dass wir gemeinsam was unternehmen, dass er mir zuhört, dass er mich nicht irgendwie stehen lässt, dass er mich nicht irgendwie whatever. Es ist das Positivbeispiel, jeden Tag. Und ich glaube, das darf man auch einfach, sollte man sehen und versuchen, dadurch irgendwie Vertrauen auch zu fassen. Und ich habe das schon gelernt. Ich habe das Gefühl, es ist nachhaltig geblieben. Ich habe das zum Beispiel, ich habe jetzt nicht irgendwie wieder so Phasen, wo ich so krass an meiner Beziehung zweifle, wie zum Beispiel, wie man es vielleicht erwarten würde, wenn man vielleicht erst kurz zusammen ist, dass man dann irgendwie doch immer mit dem bösen Ende unter Anführungszeichen rechnet. Irgendwann kommt die böse Überraschung so. Mhm. Oder es kommt das geheime, böse Gesicht, das zeigt der sicher nur irgendwie. Mhm. Ich meine, in der Tatsache, dass er das halt ihr gestanden hat, dass er einmal fremdgegangen ist und wir kennen die Umstände nicht, zeigt er ja, dass er ihr auch sehr vertraut und ihr das sagen wollte. Und ich glaube, sie muss einfach einen Weg finden, auch zu sagen, das hat jetzt nichts mit ihr zu tun. Es war erstens mal was in einer anderen Beziehung. Zweitens mal, wie du schon eingangs gesagt hast, wir haben alle irgendwann mal Scheiße gebaut. Wir wissen nichts. Irgendwie ist das auch vielleicht eine Beziehung gewesen, wo sie die Leute eh schon krass auseinandergelebt haben. Es gibt auch manchmal, sage ich mal, ein bisschen gescheiterte, offene Beziehungsversuche, wo man auch das Gefühl hat, man hat wen betrogen und man hat halt irgendwie vielleicht ein Konzept in einer Beziehung ausprobiert, die eh schon nicht mehr so funktioniert hat und fühlt sich dann irgendwie auch so, als ob man fremdgegangen ist. Es gibt so viele verschiedene Gründe, aber ich glaube, das Wichtige ist, sie hat wen gefunden, dem sie vertrauen kann und sie muss sie darauf einlassen. Das ist eine Arbeit, das kann ja niemand abnehmen.
Du hast damit eigentlich sehr gut die zweite Frage eigentlich schon beantwortet, wie man diese alten Verletzungen nicht ständig in die Gegenwart holt, ist nämlich zum Beispiel wir sind als Menschen einfach so, dass wir das, was wir erlebt haben, als auch ein bisschen so als Blaupause nehmen. Das heißt, die Erwartungshaltung ist ein bisschen in die Richtung gehen, dass wir so kommen. Oder auch das, was wir hören, ach, der ist fremdgegangen, dann wird mir das auch passieren. Aber du hast, was wichtig ist, ist halt zu überschreiben. Das Gehirn kann man überschreiben lassen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gelernt habe. Ich habe ja sehr stark mit dem Thema Verlustängste zu kämpfen gehabt früher. Was ich einfach gemerkt habe, bei mir hat es auch schon sehr viel damit zu tun gehabt, dass mein Datingverhalten schon emotional unavailable guys davor war. Und natürlich triggern die meine Verlustangst mehr als Typen, die verlässlich, stabil und einfach da sind. Und am Anfang habe ich das auch in den gesunden Beziehungen, also ich würde auf jeden Fall meine letzten zwei Beziehungen als trotzdem sehr gesund empfinden, haben die mir beigebracht, indem sie halt einfach da waren, indem sie mir das gezeigt haben, dass, indem sie halt nicht geantwortet haben, sondern immer geantwortet haben, dass es ein Positivbeispiel gibt. Und das Gehirn hat sich langsam, aber sicher überschreiben lassen. Und deswegen kann ich dir sagen, aus der Erfahrung, die ich da jetzt mitgenommen habe und auch aus dem Erfahrungsschatz, aus dem ich schöpfe, weil ich mich mit dieser Thematik ja auch auf einer psychologischen Ebene oft beschäftige. Es braucht, so wie die Sina gesagt hat, einfach Zeit. Aber diese Positivbeispiele werden dir helfen, das eben in der Gegenwart zu verfestigen. Und das ist aber auch nicht etwas, was von heute auf morgen passiert. Das braucht einfach seine Zeit. Und ich verstehe auch diesen Gedanken, was ist, wenn einer bessere findet. Denen ist es halt wirklich, diese Gedankenspirale abzuschalten, ist super schwierig. Und ich glaube, es drehen sich sehr viele unserer Lauschi-Fragen um dieses Thema, egal was es ist. Es ist immer diese Sache, wie schaltet man das ab? Aktiv was anderes tun.
Ja.
Aktiv in eine Sache gehen. Wenn du auf Instagram bist und dann anfängst, ein Profil zu schauen, mit wem er folgt, wen er schreibt, wen er...
Und Handy ich habe das alles gemacht.
Ja, deswegen sage ich, also Frage für dich. Handy weg. Geh in die Küche, räum deinen Kühlschrank auf.
Ja.
Putz den Kühlschrank. Es ist ein blödes Beispiel. Aber Dinge auch
lenkt
zu machen.
Lenkt die wirklich ab von sowas, ja.
Was mir immer geholfen hat, sind aktiv kleine Challenges in meiner Wohnung meistens, die ich gerne gelöse. Die eine Schublade aufräumen. Dann hast du nämlich auch ein kleines Erfolgserlebnis, wenn das fertig aufgeräumt ist. Und du hast dich schon mindestens halt die Schublade lang ein bisschen mit was anderem beschäftigen müssen.
Ja, und es bringt wirklich überhaupt nichts. Ich glaube, das muss man sich auch sagen. Es ist einfach kein Mehrwert in dieser Tätigkeit, irgendwelche Profile anzuschauen.
Ja, oder also, halt generell sich mit dem Gedankenstrudel.
Es ist
halt der Gedankenstrudel kann ja auch manchmal einfach kommen beim Kochen. Auf einmal fängt man an so, ja, aber... Ja,
es ist so witzig, ich habe das echt seit einigen Jahren nehmen und ich war wirklich sehr, sehr lange von diesen Dingen auch extrem betroffen.
Mhm.
Extrem. Ich glaube, das ist auch die Folge, mit der wir als Podcast vor vielen Jahren viral gegangen sind. Da ist auch um Eifersucht gegangen. Und Betrügen übrigens.
Mhm. Betrügen ist anscheinend unser Ding.
Es ist irgendwie, es ist ein Thema, das echt viele Menschen betrifft, eben als entweder Person, die es gemacht hat und trotzdem mit Schuldgefühlen hadert, auch sehr oft. Und auch Person, die aus einer Erfahrung betrogen worden zu sein, einfach sehr viel Schmerz lange Jahre mit sich nimmt. Und ich glaube, man darf einmal sagen, diese Erfahrung, ich glaube, dass das in der Psychologie nämlich ein gutes Training ist. Also wie nennt man denn das? Das ist so ein bisschen eine posttraumatische Belastungsstörung irgendwie auflösen. Da gibt es so Übungen, habe ich jetzt erstmal gelesen, dem Körper zu signalisieren, diese Situation ist vorbei.
Mhm.
Weil der Körper das ganz oft auch, also mit dem ich erfordere, der hat mich betrogen, die Welt bricht zusammen und für viele Menschen und gerade auch dieses aktive sich selber immer wieder daran erinnern, löst das Gefühl auch aus im Körper, diese Situation passiert jetzt. Und man muss dem Körper signalisieren, diese Situation ist vorbei, liegt in der Vergangenheit.
Ja.
Und ich finde, das ist schon sehr wertvoll, wenn man da einfach wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nimmt.
Ja, nämlich wirklich professionelle in dem Kontext. Was ich auch dazu sagen muss, als Person, die damals, wie ich erfahren habe, dass mein Freund nicht nur auf Dates gehen wollte anscheinend mit anderen Frauen, sondern auch eine zweite Freundin hatte, für mich ist meine Welt zusammengebrochen und ich habe wirklich lange gebraucht, um diesen Schmerz mal für mich so halbwegs zu verarbeiten. Und deswegen vielleicht hat mich auch die Betrügen-Folge, die Kritik ein bisschen aufgeregt, weil es mir so darstellt, als ob uns noch nie sowas passiert wäre.
Ja.
Nur ich verstehe den Schmerz ja dahinter, aber irgendwann mal muss man auch diesen Schmerz, und I'm sorry to say, fucking loslassen.
Man hält sich schon lang fest an sowas, sage ich auch aus eigener Erfahrung.
Ja.
Es gibt irgendwie was, worüber du den ganzen Tag sinnieren kannst und nachdenken kannst. Es beschäftigt dein Gehirn. Aber es kommt keine Lösung dabei raus. Das ist das Wichtige, das muss man verstehen. Es kommt nichts dabei raus, in Gedankenspiralen festzuhängen.
Und du bist wieder beim anderen und nicht bei dir. Und zum Beispiel, das ist etwas, ich habe irgendwann mal den Punkt gehabt, da habe ich verboten, dass man über diesen Menschen mit mir redet. Ich habe verboten, dass man mir eigentlich die Frage auch stellt, wie es mir geht, sondern ich wollte einfach, ich habe gesagt, ich will Ablenkung, Leute. Ich will leben. Ich will Leben spüren, ich will ins Leben zurückfinden und das funktioniert nicht, wenn man dauernd diese Sinniererei hat. Und das funktioniert auch nicht, wenn die Freundinnen dann dauernd das fragen. Und für mich war es wirklich eine Entscheidung, auch zu sagen, Ciao, Kakao, auf Wiedersehen mit dem Schmerz. Weil irgendwann mal identifizierst du dich auch damit so sehr. Und zum Beispiel in meiner Position war es nochmal was anderes, weil wir ja auch unseren Content, also nicht nur den Podcast-Content, sondern auch meinen persönlichen Instagram-Content, war teilweise auf dieses Thema aufgebaut.
Mm.
Und das Gleiche, sage ich jetzt hier auch mal offen und ehrlich, war das Gleiche auch mit der Borderline-Persönlichkeitsstörungsdiagnose. Es hat mir unfassbar geholfen, am Anfang darüber offen zu reden, diesen Raum zu geben. Aber irgendwann mal war es mein Ding. Leute haben mich eingeladen ins Fernsehen deswegen und so weiter. Aber ich habe gemerkt, solange ich noch ständig in dieser Verbindung mit dem bin, werde ich nicht diesen letzten Schritt gehen. Und ich glaube, diesen letzten Schritt muss man immer mit einer gewissen, einen Cut machen und
ja.
sagen, okay, ich lasse dieses Thema jetzt sein. Und jetzt zum Beispiel kann ich mich dem Thema Betrügen widmen, ich kann mich dem Thema Borderline widmen, ohne so komplett persönlich gefangen zu sein in den eigenen Verletzungen.
Aus so einer Betroffenheit wieder, ja. Man hat ein bisschen mehr Vogelperspektive auf die Dinge dann.
Mhm. Ja, und ich glaube, das würde ich ja auch vielleicht, ich weiß, dass es schwer ist, weil es einfach ein fucking Prozess ist.
Aber du bist auch nicht deine Probleme mit diesem Thema. Ich glaube, das ist auch voll wichtig, ja. dass die Leute das verstehen. Ich bin nicht meine Verlustangst, ich bin ja. nicht meine Eifersucht, ich bin nicht meine Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Vielleicht ein bisschen.
Ja, aber das ist ein Teil vielleicht von einem.
Das ja, ist, aber ist es ist ein was, Anteil,
was,
ja, natürlich.
Es ist eben
ja.
nicht das, was die so...
Sonst wird das wieder missverstanden.
Man muss klar und deutlich kommunizieren. Es ist, ja. Manchmal sind unsere sarkastischen Bemerkungen für uns beide sehr deutlich und das, wir wissen, das ist auch nicht immer für euch da draußen so krass verständlich.
Ja, aber wenn man immer davon ausgeht, dass das Gegenüber die gleichen Erfahrungswerte und Sachen hat, wie man selber...
Wir wissen
selber.
Das natürlich nicht, in welcher Situation ja. ihr wirklich steckt. Auch ja. selbst wenn sie uns Nachrichten schickt und so. Mhm. Es ist, wir wissen auch immer nur so ein Fragment eurer Wirklichkeit im Moment. Und das, oft ist es ja so, wir reden über diese Themen und es ist für euch vielleicht schon wieder erledigt. Ich glaube, mir geht es nämlich auch manchmal so. Ich höre dann oft Themen oder Podcast zu gewissen Themen und denke mir, krass, irgendwie, ich kenne diese Thematik, aber es liegt irgendwie schon in der Vergangenheit. Und ich glaube, es ist voll wichtig auch, sie nicht immer, das ist übrigens auch ein guter Tipp in Richtung Kindererziehung, dann Leonie für die, sie nicht immer mit allem zu identifizieren, was irgendwie mal vielleicht ein Thema im eigenen Leben war, was andere Menschen betrifft.
Ja.
In der Partnerschaft, wenn man zum Beispiel jetzt mit Verlustängsten, Eifersucht von der Partnerseite konfrontiert ist, dieses Problem nicht immer so zu sich zu nehmen und immer so, ich tendiere nämlich da auch sehr dazu, das immer so richtig in mich einzuschließen, aufzusaugen, ich bin dann dieses Problem oder ich bin dann diese Situation oder dieses Gefühl, aber man ist es nicht. Es ist einfach nur ein Teil.
Ja, und deswegen finde ich nämlich auch das Coaching da sehr verantwortungslos, weil das zu sagen bedeutet nämlich genau nicht eben diesen Vogelperspektive da einzunehmen und eben nicht hilfreich in dem Fall zu sein. Also ich würde sagen, wie lernst du Liebe anzunehmen, ohne permanent Angst zu haben, würde ich dir persönlich jetzt einfach wirklich raten, dir da professionelle Hilfe zu holen von einer Psychotherapeutin, vielleicht sogar wirklich einer weiblichen gelesenen Person, weil die vielleicht das ein bisschen besser verstehen kann. Es ist oft so, dass man sich auch, wenn man Therapeutinnen oder generell Psychologinnen sucht, da solltest du dir auch überlegen, mit wem willst du dieses Thema besprechen. Ich habe zum Beispiel meinen Fall damals, wie es mir mit der Verlustangst so ging, jemanden gesucht, die ähnliche Alterskohorte wie ich ist.
Mhm.
Die zwar etwas älter ist als ich, aber halt zum Beispiel das Online-Dating auch versteht. Sich da einfach zu schauen, okay, wer passt da? Und dann, wie ich diese Themen schon für mich aufgearbeitet habe, habe ich mir immer gedacht, und jetzt gönne ich mir einen älteren weißen Mann. Weil mit denen habe ich die meisten Probleme in unserer Gesellschaft. Nein, Schatz. Und dann einfach, man kann das auch für sich ja da die Entscheidung treffen. Und such dir jemanden, wo du wirklich das Gefühl hast, du kannst darauf vertrauen. Weil durch diese Beziehung mit dieser Person wirst du auch lernen, deine Fragen da zu beantworten und für dich den nächsten Prozess anzustoßen. Und es ist halt, wie die Sina gesagt hat, es dauert seine Zeit.
Mhm.
Ja. Tja, wir haben noch eine wunderbare Nachricht. Und zwar, ich bin seit 7 Jahren mit meinem Partner zusammen, auch verheiratet. In den letzten Jahren habe ich mich stark entwickelt und besser kennengelernt. Vor allem das Konzept der Monogamie entspricht mir eigentlich nicht. Nicht, weil ich viel Sex mit den Bekanntschaften haben will, sondern weil ich daran glaube, dass diese Art von Freiheit, Klammer ZB, auch andere Menschen daten zu können, Klammer zu, nicht gegen die starke Liebe zum Partner spricht. Ich möchte immer noch gerne mein Leben mit dieser Person teilen, aber wünschte mir dennoch ein offeneres Beziehungskonzept. Aber ich weiß, mein Partner würde das nicht wollen. Das respektiere ich, aber dennoch denke ich gerade viel über unsere Situation nach. Zusatz? Er weiß, dass ich Monogamie sehr hinterfrage und wir haben über offene Beziehungen gesprochen, aber für ihn wäre das nichts. Es würde dann praktisch eher einseitig sein und das würde sich komisch anfühlen.
Also ich habe mit dem Thema offene Beziehung jetzt nicht wirklich Erfahrung oder Berührungspunkte. Aber was ich mir schon manchmal denke, wenn ich solche Nachrichten lese oder irgendwie was drüber höre, ich glaube, in vielen Beziehungen geht es bei der Frage, ist Monogamie das Richtige für uns, nicht immer um das Beziehungskonzept, sondern generell um den Freiheitsbegriff. Mhm. Also wie frei kann ich mich in meiner Beziehung entfalten? Konnte ich von heute auf morgen zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt eigentlich ganz was anderes arbeiten, ich würde gerne mal in eine andere Stadt gehen. Habe ich immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, weil was ich nämlich interessant finde, ist, dass sie schreibt, es geht darum, andere Menschen zu daten.
Dann mach das doch.
Ich habe auch das Gefühl, vielleicht steht da gar nicht die sexuelle Erfahrung mit anderen Menschen so krass im Vordergrund. Ist jetzt mein persönliches Gefühl.
Ja,
habe ich mir irgendwie gekriegt habe beim Lesen der Nachricht. Also vielleicht ist es wirklich eher das Kennenlernen und diese Offenheit im eigenen Leben verspüren. Oder wie siehst du das?
Ich hätte das auch so rausgelesen, aber du, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube auch nicht zu 100% an Monogamie. Ich glaube an ein monogamisches Verhalten.
Ja, das gefällt mir. Heute bist du sehr monogamisch.
Ich bin heute sehr monogamisch unterwegs. Ich finde das Konzept lockert das Ganze auch ein bisschen auf. Ich finde, wir sollten einfach da, also ich weiß, dass da viele eine sehr strikte Regel für sich haben, weil eben auch viele Schmerzpunkte in Beziehungen oft gefallen sind, die eben das halt dann verletzt haben. Aber für mich ist der Gedanke einfach trotzdem der, wenn ich mit meinem Partner eine offene Kommunikation darüber führen kann, wie es mir geht und zum Beispiel, wenn es eben das Bedürfnis ist, einfach mal auch Dates zu erleben wieder, das hat ein bisschen was von der verbotenen Frucht.
Ja, genau.
Und ich glaube, ich habe mit meinen Freunden über dieses Thema halt sehr viel auch jetzt eben in der Schwangerschaft darüber geredet, weil wir halt erstens, wir kriegen so viele Nachrichten über das Thema Sex in Beziehungen, wenn sie länger gehen, also auch zur Sexualität mit Kind und so weiter. Und ich habe dann auch gesagt zu ihm so, wie würdest du das einfach für dich, also ich bin ja generell mit Madame Gedankenspiel, also ich glaube, er hasst das ein bisschen an mir, dass ich immer sage so, was wäre, wenn ich auf einmal nie wieder Lust hätte auf Sex? Wie würden wir unsere Beziehung gestalten?
Gott.
Ich glaube, ich gehe jedem Menschen damit ziemlich auf die Nerven, aber ich finde das irgendwie interessant.
Ich kenne das Gefühl, dann irgendwie, dass man den Partner oft, dass der dann so schaut und so, was möchtest du mir damit sagen? Aber es ist nur so theoretisieren irgendwie.
Ich bin so gerne einfach so, weißt du, deswegen glaube ich, funktionieren wir als Podcast. Ja. Dass du so gut,
weil wir machen das beide.
Sehr gut einfach drüber quatschen können. Nein, aber ich habe dann zum Beispiel gesagt, ja, was ist für dich so, was wären so Konzepte, was für dich okay wäre? Und er hat dann auch gemeint, so eigentlich so dieses, weil wir geredet haben, wenn du auf einem Girls-Trip bist und du würdest mit dem Typen was rummachen. Und ich habe gesagt, würdest du das, wäre das für dich ein Trennungsgrund? Und er so, nein. Und ich sowieso nicht, weil ich wollte natürlich, dass es ein Trennungsgrund ist.
Ja, man klang direkt beleidigt dann, oder?
Mein kleines Drama-Herz wollte hören, so, oh, nein, keine Ahnung. Es ist halt auch manchmal das System, was man selber in seinen Kopf hat.
Ja, man bringt da Spannung wieder rein.
Ja, und ich glaube halt, er hat halt auch mit mir geredet, so, du, wenn du das Bedürfnis hast und es ist in dem Moment das, was du möchtest, du bist der Mensch, mit dem ich zusammen sein will, dann können solche Dinge ja auch passieren. Und es hat mir irgendwie auch wieder gezeigt, dass dieses monogamisch schon alleine dadurch in meinem Kopf mehr Freiheit entstehen lässt und ich mich nicht eingeengt fühle.
Ja, also ich glaube, bei uns ist der Satz auch noch nie, also oder so Aussagen sind auch noch nie gefallen in Richtung, wenn du das machst, dann bin ich weg oder so. Also
das ist
ich weiß, dass es in vielen Beziehungen schon so Thema ist, dass man dann irgendwie so ein bisschen so die Ängste ausspricht und dann gleich mit einer Drohung irgendwie verpackt, wenn du sowas machen würdest oder wenn man irgendwie hört, im Freundeskreis ist irgendwas passiert und wenn du das machen würdest, ich wäre weg, ich würde dich sofort verlassen. Ich habe das auch noch nie zum Andi gesagt, weil ich denke mir auch, ich kann das ja auch noch gar nicht beurteilen, was in so einer Situation wäre, wenn ich nicht in der Situation bin.
Ja.
Und ich glaube auch, gedanklich ist es nicht sehr förderlich für die Beziehung, immer so erstens mal krass zu verurteilen. Es zeugt da immer gleichzeitig so ein arges moralisches, einen moralischen Käfig, in dem man sich ja anscheinend dann befindet, der irgendwie stark aufrechterhalten werden muss, weil man sonst die andere Person verletzt. Das würde mich persönlich wahnsinnig einengen.
Ja.
Aber auch mal wieder Flirts in seinem Leben zuzulassen, was spricht dagegen, wenn man einfach auch jetzt vielleicht gar nicht aktiv auf ein Date geht, aber einfach auch mal so ein bisschen flirty zu sein im eigenen Leben. Ich glaube, das ist schon was vielen Menschen so krass fehlt. und wo sie dann oft das Gefühl haben, ich brauche jetzt sofort die offene Beziehung, aber in Wahrheit…
Vielleicht sind es die Mini-Steps davor.
Also in der Nachricht habe ich eben das Gefühl, es geht nicht nur um das Sex mit jemandem anderen und Beziehung mit jemandem anderen aufzubauen oder so, sondern mehr um die zwischenmenschlichen Erfahrungen, die ihr irgendwie fehlen.
Art von Freiheit, hat sie ja geschrieben. Und ich glaube, damit hat sie sich schon selber beantwortet. Und vielleicht, weil da jetzt auch der Text dann dazu kam, dein Partner würde das nur sozusagen für dich machen. Ja, es ist aber auch okay, mal was dafür den anderen zu machen, wenn es für ihn einfach kein Problem darstellt.
Er muss ja auch nicht.
Ja, weil er weiß, dass ich Monogamie sehr hinterfrage und wir haben das offen in der Beziehung gesprochen, aber für ihn wäre das nichts. Es würde dann praktisch einseitig sein. Aber vielleicht holst du dir einfach wirklich mal die Erlaubnis, diesem Dating eine Chance zu geben, ohne dass du jetzt sagst, okay, da passiert was.
Ja.
Dass ihr euch einfach Spielregeln ausmacht. Sagt man da Spielregeln? Aber so, dass er sagt, okay, es ist, wenn er dafür, er muss ja nicht, nur weil das dein Bedürfnis ist, wenn er glücklich ist in dem Konzept, in dem ihr lebt, warum willst du ihm das auch aufdrängen? Das ist ein bisschen so, ich brauche den Freifahrtschein, damit du es auch machst.
Genau, also dann sind wir beide böse.
So, ja, auf die Art, aber das funktioniert nicht. Ich glaube, es ist viel wichtiger, da zu sagen, hey, du hast einen Partner, der vielleicht Verständnis dafür zeigen kann und dann kannst du sagen, hey, mein Bedürfnis ist vielleicht gar nicht wirklich das Sexuelle, es ist das Freiheitsgefühl, dürfte in einem Konstrukt ich auf ein Date gehen, ich würde es einfach mal gern ausprobieren.
Was du auch gesagt hast, diese verbotene Frucht ein bisschen.
Genau, und das mal aber dann wirklich klare Regeln auch zu setzen und vielleicht wirklich auch da die Grenze noch zu achten, dass halt nichts Körperliches passiert und da aber auch selber zu sagen, okay, was ist es dann, was mich gereizt hat? War es dann halt die nächste verbotene Frucht, weil die Regel war nichts Körperliches? Und da mal so rauszufinden, was ist. Und das in der Kommunikation mit deinem Partner. Und auch deinen Partner nicht zu unter Anführungszeichen zu zwingen, das Gleiche zu machen.
Weil da scheitern, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele.
Ja.
Weil ich habe also den Eindruck, also ich kenne auch einige Geschichten, wo das irgendwie so erwartet wurde. Eine Person möchte offene Beziehung testen, so in die Richtung. Die andere ist dann irgendwie mehr oder weniger indirekt dazu gezwungen worden oder hat sich selber dazu gezwungen.
Ja.
Und dann ist die Beziehung gescheitert.
Weißt du, was jetzt lustig ist? Ich kenne ein Beispiel, wo das wirklich so war, wo sie halt auch die Beziehung öffnen wollte und er dann auf Dates gegangen ist, nur weil er gewusst hat, dass sie auf Dates geht und das irgendwie so equal haben wollte.
Danke, wenn du dann so einen Typ beim Date sitzen hast. Du freust dich da irgendwie als Single Girl, du datest und auf einmal sitzt da einer, der eigentlich muss, gefühlt, der das Gefühl hat, er muss jetzt daten.
Er hatte das Gefühl, dass wenn er hat es nicht ausgehalten, dass sie auf Dates geht und das war halt dann auch ein Ego-Thema.
Das ist schrecklich für andere Menschen, die da irgendwie nur involviert sind.
Und dann habe ich mir auch gedacht so, und sie hat sich dann halt scheiße gefühlt, weil sozusagen es war ja ihre Idee, aber ich habe mir dann gedacht so, ja, aber er zwingt sich ja zu etwas, was ihm gar nicht gefällt. Was ist denn das für eine Aktion?
Na, und es ist auch, finde ich, die Verantwortung irgendwie sehr abgeben.
Ja, total.
In einem Bereich, wo eigentlich Verantwortung übernehmen sehr wichtig ist.
Sind im Übrigen getrennt.
Ja.
Also ich würde es einfach mal probieren. Liebstes Lauschi, mal ein bisschen sprechen. Vielleicht sagen, das Monogamische. Vielleicht auch sagen, okay, weißt du was, wenn das für dich in Ordnung ist, vielleicht auch wirklich mal das Dating einfach nur zu explorieren. Vielleicht auch zu schauen, dass es halt nicht im Umfeld ist, wo da irgendwelche Kontaktpunkte sind. Ja,
ja.
Das wär unser Ratschlag, oder?
Ja.
Aber Ratschläge sind auch Schläge. Vielleicht reicht ja dieser kleine kecke Kick hier.
Ich glaube, dass der wirklich einigen dann reicht, ehrlich gesagt. Aber ja.
Ja. Hallo, liebes Couchgeflüster-Team. Wir sind immer ein Team.
Gefällt mir voll.
Mich würde mal eine Folge interessieren, wie man damit umgeht, wenn der Partner in der Beziehung gerade erst anfängt mit Therapie, man aber selber schon jahrelang Inner Work getan hat und in Therapie war. Es fällt mir teilweise so schwer, Dinge und Gedankengänge von ihm nachzuvollziehen. Man geht schon an zu lachen, Entschuldigung. Von ihm nachzuvollziehen, dass sie auf mich einfach teilweise nur kindisch und unreflektiert wirken. Oh Gott, ich fühle das leider. Bei Dingen, wo ich genau weiß, wie ich damit umzugehen habe, steht er noch ganz am Anfang. Danke schon mal im Voraus. Liebe euren Podcast schon seit Jahren.
Weil du sagst, du kannst es nachvollziehen. Erzähl.
Ich finde es so lustig, wenn Frauen machen sehr viel Inner Work, generell mehr als Männer. Und wenn dann Männer so Therapie für sich entdecken und dann anfangen, darüber zu philosophieren und ich mir teilweise dann, also es war Gott sei Dank noch nie in einer partnerschaftlichen Beziehung von mir, aber in freundschaftlichen Konstrukten, wo ich mir dann teilweise echt gedacht habe und wo ich mich auch so mit so Freundinnen so Blicke ausgetauscht habe, so, ja, okay, das hat jeder am Anfang von seinem Therapieweg auch mal so gedacht. Also es ist immer dieses, ich sage immer so das Awakening.
Es ist Awakening, ja, bestimmt.
Aber auch vor allem Männer sind dann immer so, als ob sie jetzt den Stein des Weisen entdeckt hätten. Die, wie sagt man, den Schöpflöffel, die Weisheit mit dem Schöpflöffel gegessen? Ja, das ist leider bei Männern noch mal stärker als bei Frauen. Aber es ist auch bei Frauen tendenziell so, Leute, die in Therapie gehen, fangen anders sehr dann. Das ist ein Awakening.
Ja, ich glaube, das ist...
Gut, geht's in Therapie. Gar kein Shame da, aber es ist irgendwie lustig zu beobachten, wenn man das schon länger macht.
Ja, ich glaube, er teilt sie doch halt jetzt wahrscheinlich sehr mit. Ich glaube, sie sollte da einfach sehr liebevoll sein damit.
Ja.
Ist mein Ratschlag. Ich würde das... Ich würde mich da jetzt gar nicht so lustig machen drüber. Ich glaube, für viele Männer ist es schon oft so, dass die zum ersten Mal wahrscheinlich in einem geschützten Setting...
Über Emotionen
reden. Ja, über Familie vielleicht auch und... finde ich eher ein Liebesbeweis, dass er das ein bisschen mit ihr teilt, aber...
Aber ich verstehe auch den Punkt mit kindisch und unreflektiert, weil ich glaube, dass viele Sachen am Anfang, das ist ja ein Work in Progress. Ich glaube, das Wort kommt heute häufiger vor als sonst, also diese zwei Worte, aber ich glaube, es ist einfach etwas, was einfach auch ein bisschen braucht. Erstens, wenn man halt sehr viel, und das lese ich heraus, sie hat sich mit diesem Thema schon jahrelang beschäftigt, das heißt, sie kennt da wahrscheinlich auch mehrere Perspektiven dazu, ihr Horizont ist sehr weit und er hat jetzt gerade das erste Mal einen Blick auf das Meer bekommen und muss halt jetzt seinen Weg finden. Und ich glaube, ich lache nur deswegen, weil ich finde halt das immer sehr lustig, dass das halt immer so, es ist einfach, es glaube ich betrifft sehr viele Menschen da draußen. Aber wie du sagst, da liebevoll miteinander umzugehen, ist glaube ich das Hilfreichste, was man machen kann.
Ja, es ist eine voll vulnerable Situation auch, finde ich, dass sie überhaupt jemand mitteilt, dass er in Therapie ist. Ich glaube, das darf man auch gar nicht so sehr irgendwie für gesetzt annehmen. Ich glaube, in unserer Bubble ist dieses Therapiethema schon eher was akzeptierter und was einfach auch öfter mal vorkommt. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches mehr, wenn irgendjemand sagt, die gehen Therapie. Aber es gibt Alterskohorten, es gibt gewisse Regionen, es gibt Gesellschaftsformen, wo Therapie nicht unbedingt geläufig ist. Und wo die Menschen das schon sehr viel Überwindung kostet auch. Es gibt viele Familien, die davon gar nichts halten und wo man das fast so ein bisschen heimlich macht.
Ja.
Dass das für die Person ein Riesenstep ist, sowas zu machen, ist glaube ich schon, ist schon echt was man ein bisschen anerkennen muss. Aber was ich auch sagen möchte, es gibt halt schon auch viele, habe ich so mitbekommen, auch Therapeuten, bewusst nicht gegendert, die dann fast so ein bisschen Guru-Status haben, gerade bei Männern. Ja. Und da würde ich echt, ich meine, da kannst du wahrscheinlich auch mehr drüber sagen.
Ja, ich
weil ich finde, es sind dann oft so, dass man als Klient dann fast ein bisschen ein Fanboy vom Therapeuten wird und das gibt es sicher bei Frauen auch.
Ja, aber oder da wo muss man alles aufpassen. Mit der Therapeutin oder Therapeut als mein Therapeut hat gesagt, mir hat mein Therapeut das gesagt, ich habe in meiner letzten Therapiesitzung das gelernt. Crazy Sache, euer Therapeut, eure Therapeutin ist auch nur ein fucking Mensch und sie handeln nach bestem Gewissen und haben einfach Regeln, die sie befolgen müssen auch und Methoden, die sie befolgen müssen sozusagen, aber im Grunde das, also ihr seid nach wie vor die Expertin, der Experte eures Lebens und was sie beschreibt auch dieses, dass es halt manchmal unreflektiert wirken kann, das kann natürlich auch daher kommen, dass zum Beispiel vielleicht der Therapeut auch teilweise da vielleicht nicht so, sage ich jetzt mal, die beste Wahl ist, ohne da böse zu sein. Das kann auch daher kommen. Aber natürlich auch, es ist vielleicht nicht auch der eigene Weg immer der richtige.
Ich glaube auch, dass man da nicht so arrogant sein darf.
Ja, weil ich bin da auch, falle da leider in die Kategorie Mensch, die sich immer denkt, my way or the highway, oder wie geht's?
Ja.
Ich bin heute gut drauf mit den Sprüchen, die kommen raus aus mir.
Rausgeschossen.
Stein der Weisen angetatscht. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Ich bin da selber auch eine Person, die sich da immer wieder erinnern muss. Es gibt, man kann an jedes Ziel kommen und verschiedene Wege nehmen. Und das heißt nicht unbedingt, dass der andere Mensch XY ist.
Mhm.
Also da vielleicht ein bisschen ein mildes Auge drauf haben, aber schon natürlich auch zurück sagen, wenn etwas wirklich in deinen Augen auch für dich nicht passt. Weil wenn etwas super kindisch ist und es wird dann halt ständig mit, meine Therapeutin hat gesagt,
ja.
Gegenargumentiert, dann würde ich da schon nochmal sagen, hey, sorry, aber ich bin nicht mit deinem Therapeut, Therapeutin zusammen, ich finde das jetzt nicht in Ordnung und ich meine, man kann auch immer noch in Paartherapie gehen. Make the fun even bigger.
Oh Gott.
Also ich freue mich schon, ich möchte ja unbedingt Paartherapeutin werden. Freue mich schon so sehr drauf.
Ich bin gespannt. Bin gespannt, wo es die nur hin verschlägt mit deiner Ausbildung.
Ja, ich auch. Dann wir gehen zur nächsten. Eine kurze und knackige letzte Frage. Ich bin mit Anfang 30 bereits geschieden. Bin aktuell sehr glücklich in einer neuen Beziehung. Soll bzw. darf ich mich nochmal für eine Ehe entscheiden? Oder habe ich aus dem Scheitern meiner Ehe nicht genügend reflektiert? Und es ist lustig, ich kenne sehr viele Personen in letzter Zeit oder lerne ich in letzter Zeit kennen, die Anfang 30 und schon geschieden sind.
Scheidung, ein Riesenthema.
Ein Riesenthema. Es lassen sich auch die Hälfte fast scheiden von Eheschließungen. Und ich musste eins sagen, also ich glaube, das Scheitern einer Ehe ist jetzt nicht, dass du nie wieder heiraten sollst. Also das möchte ich schon mal auch gesagt haben. Ich finde, wenn man sich dann nochmal dazu entschließt, zu heiraten zu wollen, dann bitte mach das. Und ich glaube nicht, dass das Scheitern irgendeiner Beziehung den Reflexionsstatus irgendwie verändert. Also ich glaube, dass manche Menschen gehen aus einer Beziehung, brauchen ein Jahr, zwei Jahre, um dann in eine nächste zu kommen. Für manche ist in der Beziehung schon viel Reflexionsarbeit passiert und gehen dann halt nach drei Monaten auf ein Date und treffen jemanden und sind verliebt und glücklich und in einer Beziehung.
Würde ich meinen inneren Glaubenssätzen erarbeiten, ehrlich gesagt, weil ich glaube, sie hat gerade so ein bisschen verinnerlicht, Scheidung ist gleich... Scheidung ist erstens mal Versagen und zweitens einmal wieder eine Beziehung und nochmal heiraten ist gleich auch Versagen. Oder nicht für mich feministisch genug einstehen vielleicht, ich weiß es nicht. Es hat wirklich, glaube ich, sehr wenig mit dem eigenen Reflektieren zu tun. Wenn ich wieder verliebt bin und man das nochmal vorstellen kann, why not?
Man darf sich auch Zeit lassen, du musst das heute nicht die Entscheidung treffen.
Man muss
nicht
sofort heiraten. Anfang 30 sage ich nur.
Ja. Sie ist aber voll jung.
Es ist voll okay, wenn man wie ich 10 Jahre fast verlobt ist, also oder in einer Beziehung ist und ein Jahr verlobt ist. Über einen, ja, wir sind fast, wie lange sind wir verlobt, wenn wir heiraten? 1,5 Jahre?
Das ist
fast 2 Jahre. Also immerhin, sage ich mal, wir heiraten erst nächstes Jahr, nur zur Erklärung. Wir sind fast, also wir sind zum Zeitpunkt unserer Hochzeit 10 Jahre zusammen.
Ist lustig, eine Freundin von mir hat das auch so.
Es ist voll okay, wenn man sich mit Dingen einfach Zeit lässt, sage ich nur.
Ja, abschließend. Ich finde generell, Leute, also wenn ihr für euch das Gefühl habt, ihr würdet gerne wieder heiraten da draußen, dann heiratet. Also das soll kein Hindernis sein, aber schaut euch einfach Dinge in der Ruhe an.
Perfekt gesagt.
Das trifft es eigentlich, aber es tut mir irgendwie manchmal leid, wenn ich sowas lese, weil ich mir denke so,
das ist ein Stress.
Ja, das ist auch wieder so Selbstgeißelung.
Total, ja, voll.
Und man sollte sich in der Liebe nicht selbst geißeln.
Ich war jetzt erst einmal auf einer Hochzeit, auf einer Zweithochzeit von einer sehr guten, langjährigen Freundin meiner Mutter, mit der ich auch sehr eng bin. Und es war, die Ex-Partner der beiden waren auch eingeladen. Ich meine, es sind natürlich Kinder da gewesen, was die und so. Man ist dann irgendwie aneinander gebunden natürlich auch. Man ist ja irgendwo eine Familie immer noch. Und man lässt sie vielleicht, wenn man jetzt keine Kinder miteinander hat, geht das vielleicht einfacher. Aber wenn Kinder da sind, man ist verbunden. Und es habe ich trotzdem sehr schön gefunden. Es war eine wundervolle Feier. Es war sehr lustig. Und man hat einfach gemerkt, das Leben ist kein linearer Prozess. Und es muss es auch nicht sein. Und man findet sein Glück auf verschiedenste Wege und Arten. Und es gibt nicht nur diesen einen perfekten Lebensweg mit, man lernt sie früh kennen, man baut ein Haus, man kriegt ein Kind und man ist die restlichen 50, 60 Jahre zusammen. Es ist auch langweilig, wenn alles immer nur smooth sailing ist. Es ist auch mal okay, wenn Dinge ein bisschen anders laufen. Man überrascht sie dadurch vielleicht besser selber.
Ja, und man, Diamanten entstehen auch nicht ohne Druck. Wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.